Willkommen zum Open Web Podcast, dem deutschen Podcast über offene Standards im Netz. Mit Sebastian Küppers, Matthias Pfefferle und Christian Schulz.
Willkommen zur vierten Episode des Open Web Podcasts. Zu Anfang erstmal ein paar organisatorische Sachen, dass am Schluss nicht einfach überhört werden. Und zwar hätten wir gerne euer Feedback, da das ein sehr abstraktes Thema ist und wir nicht zu technisch sein wollen oder zu wenig technisch sein wollen. Deswegen haben wir eine Community, eine Mix-Community angelegt unter openweb-podcast.de. Wo wir uns freuen würden, wenn ihr euch zahlreich anmeldet und uns Feedback gebt. Feedback geht auch direkt per Mail an openwebpodcast@gmail.com oder ihr könnt uns Sprachnachrichten hinterlassen über Skype an openwebpodcast, ein Wort. Das werden wir dann wahrscheinlich auch in irgendwelche weiteren Folgen reinschneiden. Und ihr könnt uns live verfolgen. Also wir haben meistens Donnerstag oder Freitag abends so zwischen 19 und 20 Uhr fangen wir mit dem Podcast an und ihr könnt das Ganze live verfolgen unter Ustream. Den genauen Link findet ihr auch unter der Mix Community. Vorweg zum nächsten Thema, falls ihr irgendwelche Anregungen habt, wollen wir eine Einführung in Microformats machen. Also falls euch irgendwas dazu einfällt, ins Wiki schreiben. Gut, dieses Mal sind wir wieder alle vollzählig. Sebastian hat heute keinen Grund gefunden, sich zu drücken.
Nein, ich bin da. Schön, dass du mich so nett begrüßt hast. Hallo Matthias.
Sebastian bloggt unter pixelsebi.com. Richtig. Dann ist Christian Scholz natürlich auch wieder dabei. Bloggt unter mrtopf.de/blog. Meine Wenigkeit, Matthias Pfefferle unter notizblog.org. Und heute haben wir einen Special Guest, passend zum Thema OpenID. Das ist der Thomas Huhn. Zu finden unter thomashuhn.com. Hallo Thomas.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Thomas ist da, weil wir heute einen speziellen, etwas technischeren Podcast machen wollen zum Thema OpenID. Und Thomas ist in der OpenID-Welt, besonders in der deutschen OpenID-Welt, kein Unbekannter. Sag doch einfach mal was über ein paar von deinen Projekten, zum Beispiel Spread OpenID oder die OpenID Directory.
Ja, also ich nenne sie mal in der historischen Reihenfolge. Das erste Projekt, was ich gestartet hatte, war ein englischsprachiges. Das nennt sich openiddirectory.com und es liegt die Idee zugrunde, dass es sehr schwer war, bis vor kurzem OpenID-fähige Sites, also Relying Parties, zu finden. Das war so der erste Start und dann ist mir natürlich aufgefallen, dass es in Deutschland noch sehr, sehr wenig Know-how zu dem Thema gab, woraufhin ich dann einen Blog aufgelegt habe, openidgermany.de, wo man ein paar grundsätzliche Dinge drin findet und ab und zu auch mal was Aktuelles. Das nächste war, dass mir weiterhin aufgefallen ist, dass es keinen deutschen OpenID-Provider gab und natürlich auch Bedenken da waren wegen Datensicherheit oder wie kann ich zum Beispiel gesetzlich auch meine Ansprüche durchsetzen, wenn jemand nicht innerhalb von Deutschland sitzt. Daraufhin habe ich den ersten OpenID-Provider in Deutschland initiiert. Der nennt sich Mein guter Name, wobei .name im Prinzip die Endung ist. Viele verstehen das ein bisschen falsch. Ja, und das war schon eine ganze Menge jetzt. Aber es hört immer noch nicht auf. Zusammen mit einem Freund habe ich dann noch die Idee gehabt, dass es dringend notwendig wäre, einen Provider-Vergleich zu schaffen. Das ist ein Thema, was die OpenID Foundation an sich nicht leisten konnte, wegen widersprüchlicher Interessen. Ja, und die Seite nennt sich spreadopenid.org. Die handle ich eigentlich aber nur technisch, damit ich nicht in Interessenskonflikte komme. Und der Carsten Pötter ist derjenige, der die ganzen Artikel, das Know-how dort liefert.
Genau, und da sucht er gerade noch neue Autoren. Da können wir ja nachher nochmal einen Aufruf starten.
Ja, gerne.
Vielleicht melden sich ja noch ein paar. Ja. Bevor wir ein bisschen auf den OpenID-Provider eingehen, ist die Woche noch eine ganze Menge passiert. Neben mein guter Name gibt es jetzt auch Google und Microsoft OpenID-Provider.
Ja, das sind spannend. Aber kleinere Provider.
Das Spannende daran ist, dass eben Microsoft aus seinem Live-ID eine Open-ID macht, was vielleicht ein Eingeständnis sein könnte, dass Open-ID vielleicht doch die bessere Single-Sign-On-Lösung ist. Mit Google gab es so ein paar Zwiespältigkeiten, die wir nachher auch noch ein bisschen erläutern wollen. Dann war noch die Wie hieß es? Identity? Der Workshop?
Internet Identity Workshop.
Genau. Weiß da jemand ein bisschen mehr drüber?
Leider blocken die nicht so viel, scheint mir. Also zumindest bislang noch nicht. Der war, glaube ich, vorgestern und gestern, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ja. Es gibt eine Social Web TV Folge darüber. Die hatte ich mir eigentlich jetzt auch noch nicht angeschaut. Ansonsten habe ich eigentlich wenig gesehen. Also ich habe nur von Leuten gehört, die da waren. Die waren aber alle irgendwie beschäftigt und haben nur getwittert, dass sie da tolle Sessions sich anhören. Habe auch nachgefragt, ob jemand vielleicht mal einen Livestream da macht, aber die scheinen, also man meinte, das sind alles nur Oldschool-Leute. Ja, weiß ich, so Web2.0-ig ist das Ganze, wenn ihr doch nicht, würde ich sagen. Aber ich nehme mal an, dass wir vielleicht in der nächsten Folge ein bisschen mehr wissen, weil wie gesagt, der ist jetzt gerade vorbei und jetzt stehen die alle gerade auf und so, ne? Deswegen nehme ich mal an, dass da ein bisschen was da auch berichtet wird, was aus den Sessions rausgekommen ist. Auf jeden Fall gab es viele interessante Themen da. Ich suche gerade noch eigentlich eine URL hier, wo so eine Liste war, aber finde ich natürlich gerade nicht. Aber egal, nächste Woche können wir da vielleicht kurz drauf eingehen. Schon.
Genau. Dann eine zweite oder die dritte Sache ist, dass Chris Messina zusammen mit Bryn Evans auch noch eine OpenID-Studie veröffentlicht hat. Gerade heute, die werden wir auch verlinken. Ganz spannend finde ich, dass es wohl eine ganze Menge Menschen gibt, oder nicht eine ganze Menge, aber dass es ein paar Menschen gibt, die sich nicht sicher sind, ob sie OpenID schon verwendet haben. Und der dritte Punkt ist, dass Janrain eine ganz spannende Lösung bietet, das nennt sich RPX, einen OpenID-Komplett-Consumer mit einer ganzen Menge weiterer Open-Standards noch mit dran. Ich glaube, sie bieten noch Portable Contacts, Facebook Connect bieten sie, glaube ich, auch mittlerweile an, und das alles out of the box. Also man kann es als Service in seine Anwendung einbauen. Es kostet zwar ein bisschen, aber ist auf alle Fälle eine schöne Möglichkeit, um OpenID-Consumer zu verbreiten und auch ein schönes Businessmodell, wie man mit Open Standards Geld verdienen kann, finde ich.
Schön, dass Sie da Data Portability erwähnen.
Ja.
Aber man muss ja immer unterscheiden zwischen dem Term, also dem Begriff, genau, und der Gruppe, und zusammengeschrieben nur ist es die Gruppe.
Genau. Und als letzten Punkt vielleicht, dass der Sebastian uns noch ein bisschen was erzählt vom Open Web Meetup.
Achso, ja. Wir hatten letzte Woche Donnerstag, das war auch der Grund, warum ich verhindert gewesen bin, das erste Open Web Meetup in Berlin. Und ich muss sagen, es war feuchtfröhlich. Es ging irgendwie um 19.30 Uhr los und wir haben uns dann irgendwie, ich glaube so zwischen 2 und 3 aus der Kneipe quasi jagen lassen, weil sie zumachen wollte. Und Wir waren so 7 Leute insgesamt. Ich habe den Nachbar von Thomas Huhn kennengelernt, ziemlich Stefan Baumann, der da gewesen ist. Ein sehr lustiger und sehr interessanter Zeitgenosse, muss ich sagen. Und thematisch, muss ich sagen, haben wir natürlich alles abgerissen, was man so abreißen kann. Insbesondere sehr spannend ist gewesen, und da können wir vielleicht nochmal einen eigenen Podcast zu machen, wenn Herr Baumann Zeit dazu finden sollte. Und zwar hat Stefan nämlich ein Projekt gemacht, wo der im Prinzip, wie soll man das nennen, implizites Livestreaming gemacht hat. Der hat sich quasi eine Apparatur gebaut, die seinen ganzen Körper irgendwie verkabelt hat, hat gemessen, welchen Puls, welchen Blutdruck, hat auch die Umgebungsgeräusche aufgenommen, hat per GPS gemessen, wo er sich befindet und so weiter. Und der hat sich mehrere Tage lang rund um die Uhr im Prinzip alles, was er macht, wo er ist, was er hört, was er riecht, wahrscheinlich nicht, aber hat das alles aufgenommen und diese Daten halt ins Netz gestreamt und weiterverarbeitet. Und da gibt es auch eine Projekt-Webseite zu, die ich jetzt dummerweise nicht finde, aber die ich garantiert danach in den Shownotes noch habe. Ja, und wir wollen es natürlich auf jeden Fall fortführen und uns, was weiß ich, wahrscheinlich einmal im Monat jetzt oder so treffen. Und nachdem wir uns jetzt beim ersten Mal einfach nur gut betrunken haben, haben wir dann gesagt, machen wir beim nächsten Mal auch irgendwie ein bisschen Programm und überlegen uns was, worüber wir sprechen könnten. Weil letzten Endes war jetzt letztes Mal schon fast Stefan eine Zeit lang so ein bisschen der Referent, der da vor allen Dingen über dieses Livestreaming erzählt hat. Und das war schon sehr spannend. Und vielleicht haben wir beim nächsten Mal auch irgendwie ein spezielles Thema oder jemand, der was Spezielles erzählen kann, was so im weitesten Sinne mit dem zu tun hat, worüber wir hier reden.
Ja, ja, gut, dann sollen wir wieder ein Second Life machen.
Ja, stimmt.
Wir können es ja mal ein bisschen in die Welt tragen und den Webmontag ablösen.
Nein,
das hat den Open Web Dienstag oder so.
Ein Drama hier erzeugen in der Community.
Es gab doch schon mal irgendwie, ich glaube, Second Tuesday oder so in Second Life, ne? Ja, gut.
Das ist auch so mal, glaube ich, ohne Second Life.
Ah, okay.
So, aber jetzt zum Thema, denke ich. Am idealsten wäre es, wenn wir jetzt so ein bisschen über mein guter Name sprechen, wenn wir jetzt schon mal einen OpenID-Provider-Bauer bei uns haben. Und was ich auch ganz spannend finde an mein guter.name ist eben die Verwendung der OpenID zu wesentlich mehr. Aber vielleicht kannst du ein bisschen was drüber erzählen, Thomas.
Ja, gerne. Ja, ich glaube, ich bin da durchaus jemand, der eine etwas andere Philosophie vertritt als vielleicht die üblichen, in Anführungszeichen, OpenID-Provider, die sehr, sehr viel Wert auf Anti-Phishing-Mechanismen und alle möglichen Formen von Security geben. Der Grundgedanke bei mein guter Name und auch bei anderen Projekten, hinter denen ich stehe, ist eigentlich immer, dass ich versuchen möchte, die Identität einer Person zugänglich zu machen über diese URL. Und die OpenID bietet natürlich die wunderschöne Möglichkeit, dass ich mich mit dieser URL in verschiedenste andere Sites einlogge und meine Identität überall hin mitnehme. Ja. Und es war von Anfang an der Gedanke, einen zentralen Anlaufpunkt zu schaffen, wo alle meine Aktivitäten, die sonst verstreut sind im Web, aggregiert zu finden sind. Und mein guter Name war ein sehr, sehr einfacher Ansatz zunächst mal. Das war wirklich, muss man ganz offen sagen, ein Versuchsballon, den ich entwickelt habe und dann aber auch ab irgendeinem Stand der Dinge nicht mehr weiter forciert habe. Aber ich habe zumindest von Anfang an die Möglichkeit geschaffen, dass über eine Websearch Informationen gefunden werden zu der eigenen Person. Das ist ganz simpel festgemacht am Namen. Es wird auch versucht herauszufinden, ob unter meiner E-Mail-Adresse irgendwelche Web-Fundstücke zu finden sind. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein, aber es passiert trotzdem oft. Und Ja, und das Ganze wird mir präsentiert und ich kann dann entscheiden, das bin ich tatsächlich, da geht es über mich, da spricht jemand über mich, oder das ist etwas, was ich selbst von mir gegeben habe im Web. Und in diesen Kategorien kann ich, in diese Kategorien kann ich es einordnen und dann auf meiner persönlichen Profilseite, die meine OpenID ist, veröffentlichen. Und wenn man einfach mal, meine Seite ist halt jetzt das prädestinierte Beispiel, weil ich da relativ viel draufgepackt habe. Wenn man auf thomas.huhn.meinguternamen geht und dann sieht man natürlich, was damit gemeint ist. Ich habe dort diese dynamischen Informationen, die eigentlich Webfundstellen sind, und ich habe oben drüber diese sogenannten SREC-Daten, also diese Informationen, die schon im ersten OpenID-Standard möglich waren, mit abzuspeichern. Ja, plus ein kleines Goodie, nämlich ein Bild. Das war im ersten Standard noch nicht vorgesehen. Das findet man erst in AX jetzt.
Unterstützt mein guter Name denn AX eigentlich?
Ich unterstütze nicht die 2.0er-Version. Wie gesagt, das ist eigentlich nicht mehr weiterentwickelt worden nach diesem ersten Ansatz, weil ich einfach mit anderen Projekten dann weitergemacht habe, die viel weitreichenderes Spektrum haben, also Stichwort Livestreams. Es war im Prinzip die Konsequenz zu sagen, man baut sich einen Livestream zu dieser OpenID. Ja, eine Seite, die sich dynamisch von selbst permanent updatet mit all dem, was ich mache im Web. Das ist ja letzten Endes eigentlich der Grundgedanke. Und ich finde es eigentlich schade, dass diese Livestreaming-Anbieter, die es heute gibt, das noch nicht verknüpft haben mit einer OpenID.
Das heißt, du willst auch gezielt in weiteren Projekten OpenID-Provider bauen? Aber zusätzlich halt also diese OpenID-Seiten viel mehr ausbauen.
Ich würde es mal so sagen, für mich ist der OpenID-Provider nicht das Geschäftsmodell, wie Jen Rain das versucht, sondern das ist ein Feature. Ja, genauso wie ich denke, dass Social Networks oder Social Funktionen in Zukunft ein Feature von jeder Seite sein werden. Und reine Social Networks haben wir natürlich auch, aber jetzt schweife ich ein bisschen ab über Data Portability und so weiter. Denke ich, werden wir in Zukunft diese sozialen Funktionen in vielen Seiten finden und diese zentrale Funktion von Social Networks als Dreh- und Angelpunkt wird sich ein bisschen auflösen.
Aber ich werde eben gerade... Ja?
Entschuldigung, ich muss mich gerade räuspern. Ich habe mal kurz eine Frage, und zwar, weil wir haben mal beim letzten OpenID-Podcast eigentlich auch genauso darüber geredet und haben gesagt, ist eigentlich die Tatsache, dass jetzt diese ganzen großen Internetunternehmen wie Google, Yahoo, die Tatsache, dass die jetzt alle OpenID-Provider sind, hat das vielleicht auch jetzt so ein bisschen, ich sag mal, das Thema Geschäftsmodell von spezialisierten OpenID-Providern angegriffen? Oder siehst du das generell nicht so, als unabhängig davon, dass das die großen jetzt auch machen?
Ich habe von Anfang an kein Geschäftsmodell im OpenID-Provider gesehen. Das ist vielleicht der Unterschied. Man sollte vielleicht der Fairness halber erwähnen, es gibt einen sehr guten OpenID-Provider auch in Deutschland noch. Das ist XLogon, die sicherlich technisch eine gute Ecke weiter sind, die auch permanent diese neuesten Funktionalitäten pflegen. Aber ich denke mal, das müssen die Leute dort natürlich beantworten, aber dass es zumindest bei XLogon eher dieses spezialisierte Provider-Modell ist. Und das wird natürlich schon schwierig durchzusetzen sein, zumindest mal, wenn man nicht diese Technologie hat, wie sie Jen Rain anscheinend besitzt, dass man den OpenID-Provider oder auch die Relying-Party-Funktion als Service anbieten kann. Ja, dass man das einfach über eine API bereitstellt.
Also würdest du denken, dass langfristig das so laufen wird, dass eigentlich die großen Marken im Internet, die es jetzt schon gibt, auch die sein werden, die, ich sag mal, die Masse an Leuten mit OpenIDs versorgen werden und dass wir jetzt nicht irgendwie so einen Run auf OpenID-Provider sehen werden, dass jetzt wirklich eine signifikante Anzahl von Leuten extra zu spezialisierten Providern geht, weil sie da eventuell mehr Features bekommen, mehr Sicherheitsfeatures oder was auch immer?
Ich glaube, das wird nicht passieren, nein. Ich denke, dieses Modell von ChainRain hat eine gute Chance. Damit kann im Prinzip jede Seite ein Provider werden. Und ich denke, wir werden auch viel mehr Seiten sehen, an die wir heute vielleicht noch gar nicht so groß denken. Thema OpenID to E-Mail oder E-Mail to OpenID, besser gesagt. Ich denke, E-Mail-Provider, die großen E-Mail-Provider, die Millionen von Kunden haben, wenn die ihrer Klientel es nahe bringen und sagen, ja, du kannst dich in Zukunft mit deiner E-Mail einfach bei jeder x-beliebigen Seite einloggen, ohne dich registrieren zu müssen, ja, um ein einfaches Wording zu gebrauchen, das der User dann auch versteht, dann entsteht da eine neue Form von OpenID-Provider. Und genauso, denke ich, sind große Zahlungsanbieter wie PayPal zum Beispiel eigentlich prädestiniert dazu, OpenID E-Commerce fähig zu machen. Weil nichts wäre mir lieber, als wenn ich, keine Ahnung, mir irgendwo eine Kleinigkeit in einem Shop bestelle, den ich später nie wieder besuchen werde und ich gebe einfach nur meine OpenID dort ab. Und mir wird das Ding zugeschickt, was mich da interessiert.
Das wäre natürlich auch für normale deutsche Banken interessant oder generell für Banken, aber die sind ja leider alle nicht ganz so weit, muss man sagen.
Ja, da kann ich vielleicht kurz den Abstecher machen, obwohl das erst etwas später auf dem Plan steht, denke ich mal. Aber diese notwendigen Informationen, die man bräuchte, um wirklich E-Commerce mit OpenID betreiben zu können, die sind sonderbarerweise bis heute noch nicht mal in den Specs von Attribute Exchange vorgesehen. Man kann
welche
ja
meinst
eigene
du da?
Bitte? Ja,
welche
zum Beispiel,
meinst du da?
Also was wir früher nicht hatten in SREC, was wir heute haben in AX, das ist zum Beispiel schon mal eine komplette Adresse. Es gibt bisher nur eine Adresse. Es gibt als im Experimentalstatus gibt's auch eine Lieferadresse und eine Rechnungsadresse. Das ist noch nicht abgesegnet. Aber was es dazu nicht gibt, sind irgendwelche Zahlungsinformationen. Zum Beispiel Kontoverbindung. Zum Beispiel meine PayPal-E-Mail-Adresse, um damit zu bezahlen. Zum Beispiel eine Kreditkartennummer. Und ich denke, das ist ein typisch amerikanisches Problem, weil die Amerikaner nur über Kreditkartenzahlung nachdenken und wir in Deutschland natürlich sehr viele sichere Zahlungsmechanismen hätten, die man nutzen könnte ohne Risiko. Zum Beispiel ja, die Lastschrift, die man rückgängig machen kann.
Ich denke, das eine Seite und die andere Seite, die ja für E-Commerce auch noch super spannend ist, wenn halt es OpenID-Provider geben würde, die halt die Identität garantieren können. Ne, weil es gibt immer noch genug Umsatzausfälle im E-Commerce, einfach nur aufgrund von Adressschwindel oder Identitätsklau und was auch immer.
Ganz genau. Und deswegen sehe ich zum Beispiel PayPal als geradezu prädestiniert dazu an, weil PayPal natürlich schon prüft, ob eine Person existiert, und zwar anhand dieser initialen Kontoüberweisung. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal angemeldet habt.
Naja.
Es wird da ja, glaube ich, 1 Euro genau, sozusagen als Startbonus auf dein Konto überwiesen. Und in dieser Überweisung steht dann eine Nummer drin, die musst du dann auf der PayPal-Seite wieder eingeben und damit hast du dich identifiziert beziehungsweise dein Konto identifiziert. Und da die Bank keine Überweisung annimmt, die nicht auf deinen Namen lautet, ist das eigentlich eine sehr elegante Art und Weise, jemand eine reale Person zu identifizieren.
Ja, und das weitere Spannende an PayPal wäre halt, dass PayPal eben dann beide Möglichkeiten bieten würde. Zum ersten eben die schnelle Authentifizierung. Nehmen wir jetzt an, ich bin auf einer Seite, wo ich ganz schnell was einkaufen will. Das heißt, ich könnte mich mit PayPal ganz schnell authentifizieren und PayPal wäre trotzdem noch Treuhänder. Das heißt, ich muss der Seite nicht mal wirklich vertrauen, weil die eigentliche Abwicklung ja trotzdem über PayPal stattfindet. Das heißt, wenn ich meine Ware nicht bekomme, dann liegt das Geld immer noch bei PayPal. Das heißt, das ist ein wahnsinnig effektiver und schneller Mechanismus, einzukaufen, ohne diesen langen Anmelde- und Bestell- und Bezahlprozess durchzuführen. Ja. Und er wäre noch relativ sicher.
Ganz richtig. Nur PayPal wird natürlich sagen, warum machen wir das nicht alles mit der E-Mail-Adresse? So machen wir es eigentlich bisher auch schon. Das verstehen die Leute und es ist einfacher für sie. Für OpenID wäre es aber natürlich ein Wahnsinns-Zusatzfeature. Es wäre nur ein Feature aus einer ganzen Palette. Für PayPal selbst wäre es nur eine zusätzliche Geschichte, für die sie vielleicht im Moment noch nicht so richtig den Nutzen sehen, weil es zu wenig Relying Parties gibt.
Gut, aber es gibt zum Beispiel Sachen, die kannst du natürlich nicht über die E-Mail-Adresse klären. Zum Beispiel, ist diese Person über 18 Jahre alt? Oder wenn man jetzt wieder Richtung Banken denkt, ist diese Person überhaupt kreditwürdig genug, um hier das Online-Leasing für den 5.000 Euro teuren Super-HD-TV-Irgendwas-Fernseher abzuschließen? Keine Ahnung.
Solche Geschichten könnte man ja auch nachdenken. Aber dafür gibt es natürlich auch schon grundsätzliche Überlegungen bei OpenID. Da ist Pape, ich spreche es mal deutsch aus, genau, damit man es vielleicht ein bisschen besser versteht. Pape ist eigentlich das Basismodell dafür, in das man letzten Endes beliebige Verifizierungsmechanismen einbauen kann für eine Person. Ja, und man kann dann tatsächlich als Relying Party sagen, ich akzeptiere das Login von diesem OpenID-User nur, wenn du, lieber Provider, mir garantierst, dass der sich über einen Mechanismus XY authentifiziert hat.
Das heißt, es kann dann so eine Art unterschiedliche Attributslieferanten geben. Also es gibt dann irgendwie noch einen Dienst, der garantiert, dass du 18 bist. Dann gibt es einen Dienst, der garantiert, dass er wirklich da wohnt und was auch immer.
Das fängt schon mit viel einfacheren Dingen an. Das kann zum Beispiel auch im Business-Bereich so sein, dass du sagst, ich will den User nur akzeptieren, wenn der zum Beispiel sich über mehrere Mechanismen authentifiziert hat, dass er zum Beispiel seine ID-Card irgendwo in den Kartenleser geschoben hat und dann zusätzlich sein Passwort eingegeben hat. Nur wenn du mir garantierst, dass er bei dir auf diese Art und Weise eingeloggt ist, dann nehme ich den für voll.
Und einen Finger eingeschickt. Ja. Bitte? Und einen Finger eingeschickt.
Ja, genau. Also Fingerabdruckscan, Iris-Scan. Man kann sich 1000 Varianten einfallen lassen dafür. Ja. Mhm.
Ja, ich wollte hier die Frage aus dem Publikum
anbringen. Ja, genau. Ja, die ist doch mal eine Publikumsfrage.
Genau. Ja, wir haben eine Frage aus dem Publikum, aus dem Zuhörertum sozusagen. Stefan Wehrmeier hat gefragt, und zwar als Anbieter eines OpenID-Logins, ob man dann mehr als eine OpenID pro Benutzer speichern sollte oder die eingegebene OpenID oder die weitergeleitete, in Klammern delegated, OpenID speichern oder beide. Ist die Frage verständlich?
Eigentlich relativ klar. Ja.
Also eigentlich ist klar, dass mehrere gespeichert werden sollten, falls ein OpenID-Provider mal hops geht, dass ich mich weiterhin anmelden kann. Außerdem ist das ja optional, das heißt, ich muss mich ja nicht mit mehreren anmelden. Mhm. Und bei dem zweiten wird auch definitiv die Ursprungs-URL abgespeichert und nicht die delegierte. Was ja eigentlich der Vorteil von der Delegation ist. Das heißt, ich kann meinen OpenID-Provider, der mich verifiziert, auch nachträglich ändern. Also ich kann jetzt meinen privaten Blog nehmen und delegiere den an MyOpenID weiter. Wenn mir MyOpenID irgendwann nicht mehr gefällt, dann ändere ich das in MyVDoop und kann mich trotzdem weiterhin mit meiner eigenen OpenID anmelden.
Ich habe auch noch mal eine Frage. Und zwar mal ausgenommen von der glücklichen Situation, dass uns auch eventuell jemand zuhört, der eine Webseite betreibt und überlegt, Mensch, die reden die ganze Zeit über OpenID, das implementiere ich jetzt. Kann man oder kannst du mal vielleicht wenigstens grob abschätzen, was man da so an Zeit, Aufwand, Ressourcen irgendwie planen muss als Webseitenbetreiber, um das Projekt Ich werde Relying Party in die Hand zu nehmen?
Sprichst du mich an?
Die Frage ging an Thomas.
Ja, okay. Ja, also es gibt eine super tolle Anleitung von Joseph Small von Blacksaw. Ist irgendwo auf der Blacksaw-Seite zu finden. Den Link kann ich gerne heraussuchen. Dort erklärt er in einfachen, überschaubaren Schritten, was zu tun ist. Also im Prinzip wird jede Seite, die ein Login in irgendeiner Art und Weise anbietet, eine User-Tabelle haben. Und in dieser User-Tabelle brauchst du ein weiteres Feld für die OpenID. Wenn du mehrere OpenIDs zu diesem Account speichern willst, dann legst du am besten eine eigene Tabelle dafür an und linkst die zu deiner User-Tabelle. Und dann nimmst du dir die Libraries, die auf OpenID.net oder beziehungsweise auf OpenID-enabled.com angeboten werden. Dort sind im Prinzip für alle gängigen Web-Script-Sprachen fertige Libraries vorhanden. Ja, und bindest die nach dieser Anleitung ein. Das würde ich wirklich empfehlen. Der Aufwand ist insofern überschaubar. Es ist ein zusätzliches Feld im Login-Bereich, es ist ein zusätzliches Feld in einer Tabelle und es sind ein paar Skripte, die einzubinden sind. Normalerweise sollte das in einem Tag geschehen sein.
Ich wollte sagen, das klingt jetzt für mich als Laien, der kein Programmierer ist, als das mache ich doch in einem Tag.
Das ist eigentlich relativ einfach. Also ich kann auch vielleicht noch als Hinweis in eigener Sache sagen, ich habe auch gerade bin gerade dabei, das zu veröffentlichen, ein Plugin für ein Python-Framework gebaut. Das nennt sich Repose.who. Das ist ein Authentifizierungs-Framework, wo man beliebige Plugins einbauen kann. Da habe ich eben ein OpenID-Plugin geschrieben und das ist dann natürlich noch einfacher. Man baut das einfach ein, aktiviert das, konfiguriert das ein bisschen, wie der OpenID-Feld heißt und so weiter und dann macht ihr den Rest und schickt den User zum Provider und so weiter. Muss halt nur dann noch ein Plugin schreiben, was dann eben das Mapping macht von der OpenID auf eine User-ID.
Dazu sollte man vielleicht noch sagen, wenn man nur einen Blog betreibt, nur in Anführungszeichen, dann ist das Ganze natürlich noch einfacher. Die gängigste Blog-Software ist wahrscheinlich WordPress und dafür gibt es ein wunderbares Plugin von Will Norris, das die Integration dann wirklich sehr einfach macht. Hochladen, aktivieren und eigentlich sollte alles funktionieren.
Und das ist nochmal zu diesen Libraries. Plugin, weil es kann alles. Ja.
Nochmal zu diesen Libraries. Ich meine, da passiert ja auch jetzt erst nicht viel, oder? Ich nehme diese OpenID entgegen wahrscheinlich und werfe sie dann zu diesem Provider zurück und warte darauf, dass der Provider mir sagt, ja oder nein, oder?
So. Also ein bisschen mehr passiert schon, weil der macht ja auch Discovery und so weiter. Also, aber mit den Libraries ist das relativ einfach. Du rufst drei Sachen auf in der Library im Prinzip und dann war es das. Und dann kriegst du halt eine URL zurück, wo du den dann hinschickst und so weiter.
Und eventuell noch ein paar Daten aus dem S-Track.
Ja. Genau.
Gibt's das Ganze?
Attribute Exchange wird leider kaum unterstützt bisher.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Beinhaltet das auch schon diesen ganzen Punkt, ich kann mich mit der OpenID registrieren? Was ist da nochmal notwendig zu tun, damit ich im Prinzip diese Daten von dem OpenID-Benutzer vielleicht mit anfragen kann?
Also erstmal, die Libraries bieten eigentlich, also zumindest die von GenRain, die bieten so ziemlich alles an, was gerade im OpenID 2.0 in der Spezifikation steht. Also ob du dich jetzt anmelden willst, ob du jetzt dich neu registrieren willst, ist eigentlich völlig egal. Es geht nur um unterschiedliche Implementierungen. Und der einzige Unterschied ist, dass du eben von dem OpenID-Provider zusätzliche Sachen mit abfragst. Also der Client entscheidet, ob er eben SREC-Daten haben will oder Attribute Exchange-Daten haben will und der Provider reagiert dann eben entsprechend drauf.
Und in den Libraries ist es auch relativ einfach. Du setzt nur ein paar Flags, sagt, was du haben willst und dann macht er das eigentlich automatisch.
Relativ. Es gab auch mal, da weiß ich leider nicht mehr, wo ich das finden soll, aber es gab auch mal eine nette Anleitung über eine Best Practice, wie man das dann in einer Anmeldeform umsetzen soll. Aber es ist relativ klar nachzuvollziehen, wenn man sagt, wenn man diese SREC-Daten erhält, also zum Beispiel einen Nickname, den kompletten Usernamen, die E-Mail-Adresse und was das sonst alles sein kann, dass man die zunächst in einer Webform dann präsentiert, sodass der User nochmal sieht, sind diese Daten richtig übermittelt worden und dass er auch nochmal die Chance hat, die abzuändern. Vielleicht will er gar nicht die E-Mail-Adresse benutzen, die er bei seinem OpenID-Provider hinterlegt hat, sondern will für diesen speziellen Fall eine andere nutzen und dann hat er nochmal die Chance, hier einzugreifen, bevor er das vorausgefüllte Formular abschickt, sozusagen.
Wobei es dann eine schöne, also Sebastian hat da eben die schöne Idee gehabt mit den Personas, die da ja eine Lösung dafür bieten, wie zum Beispiel MyOpenID auch implementiert hat, dass ich eben auf der Seite meines OpenID-Providers mehrere Profile hinterlegt habe und dann schon dort auswähle, welches ich denn gerne haben will, zum Beispiel mein Business-Profil und mein privates Profil, um dann eben auf Consumer-Seite gar nicht mehr so viel einstellen zu müssen.
Das ist richtig, genau. Das ist auch eine gute Variante, um das zu lösen.
Um nochmal diesen Themenkomplex abzuschließen, gibt es das Ganze auch für Provider? Angenommen, jetzt wäre noch irgendwie ein anderer, größerer, bekannter Dienst, also, fantasieren wir mal rum, Beispiel Sing oder StudiVZ, ne? Angenommen, die wollen jetzt auch OpenID-Provider werden, gibt es da auch Libraries und so weiter, dass das für die auch eigentlich ein relativ banaler Aufwand ist?
Das ist meist eigentlich da mit dabei, in den General Libraries zumindest.
Wahrscheinlich der größte Aufwand, einfach nur intern das Interface zu bauen.
Na, der OpenID-Provider bietet natürlich schon ein paar mehr Sachen und es ist jetzt nichts, was man eben mal schnell so an einem Tag machen sollte, auf alle Fälle. Aber die Möglichkeit, also die Libraries bieten definitiv die Möglichkeit für beides. Und was wir ja vorhin noch angesprochen haben, eben GenRain bietet das Ganze jetzt seit neuestem auch als Service an, sowohl Consumer als auch Provider, komplett fertig und man spricht praktisch fragt danach nur noch die Daten ab. Das heißt, man hat ein komplett fertiges Login-Formular, was man auf seine Seite setzen kann. Der User, der sich dort anmeldet, wird direkt an GenRain weitergeleitet, die machen alles und wenn der User angemeldet ist, kann die Webseite von GenRain praktisch den User abfragen. Also die Implementierung ist nahezu für jeden Webentwickler in geringster Zeit umsetzbar.
Gut, wenn man sich auf einen dritten Service wieder verlassen will, natürlich.
Genau, genau.
Da muss man vielleicht sagen, dass der natürlich nicht ganz kostenlos ist.
Genau, das kostet was, aber ist eine Möglichkeit, um es wirklich ganz schnell zu machen und vielleicht eben spread the word, OpenID vielleicht etwas schneller zu verbreiten.
Also ich muss wirklich sagen, wenn das wirklich nur einen Tag dauert, das als Relying Party zu installieren, dann meine Güte, dann sollen jetzt echt mal ein paar Leute aus dem Knick kommen und mal ihre Roadmap kurz angucken und mal schauen, ob sie mal kurz irgendeinen Entwickler mal kurz einen Tag nach oben schieben können, damit einfach mal das ein bisschen weitergeht. Also das kann ich dann gar nicht mehr nachvollziehen, wenn das so wenig Aufwand ist.
Ja, wahrscheinlich. Aber implementiert, ja. Ja, ich denke mal, wenn es jetzt wirklich vernünftig implementieren willst, alles durchdenken und Qualitätssicherung und so weiter, dann ist es schon länger als ein Tag. Und ich meine, Stichwort Usability, da willst du vielleicht auch mal drüber nachdenken, wie man das halt am besten einbaut, dass es eben jeder versteht. Also ich denke mal, sagen wir mal, die eigentliche OpenID-Konnektivität, die ist eben relativ schnell gemacht, aber das, sagen wir mal, in einen logischen Kontext zu packen auf deiner eigenen Seite, da musst du halt, glaube ich, schon ein bisschen drüber nachdenken.
Klar, ich meine, und der Typ muss sich erstmal damit auseinandersetzen, das durchlesen und rumgucken, unseren Podcast irgendwie anhören, das dauert alles.
Genau, machen so einen Screencast noch, How to Setup.
Ja, genau.
Weiß jemand, wie teuer der
auch? Es tauchen leider aber auch meistens doch noch ein paar unerwartete Probleme auf. Also ich habe es auch schon erlebt, dass Zertifikate nicht gepasst haben. Da muss man gut darauf achten, dass das alles funktioniert, dann auch eben sehr viel mit sehr vielen unterschiedlichen OpenID-Providern testen, ob man mit allen funktioniert als Relying Party und auf Seiten von eines Providers ist es natürlich auch wichtig, dass man über HTTPS-Verbindungen arbeitet und dann braucht man entsprechende Zertifikate, die das abdecken etc. Also da steckt dann doch noch ein bisschen mehr Know-how dahinter.
Ja, eventuell braucht man noch eine Session-Verwaltung und so, weil er noch ein paar Daten speichern muss und dergleichen mehr. Wenn man das jetzt nicht schon direkt drin hat, müsste man das natürlich auch noch dazu bauen.
Ja.
Weiß jemand denn, wie teuer dieses RPX ist? Weil steht hier auf den Seiten
nicht so direkt. Nicht auf der Seite, genau. Es ist mit Nachfrage. Also es ist nirgendwo gelistet. Wir haben vorhin
Aber es gibt die abgespeckte Version, glaube ich, für 9 Dollar im Monat oder irgendwas in der Art. Es gab ja zwei Varianten. Gibt es
nach Logins noch oder ist es dann wirklich pauschal?
Es gab eine Billigvariante ohne Attribute Exchange, wenn ich mich richtig erinnere. Müsste jetzt nochmal auf die Seite gehen.
Ja, ich sehe es hier ja, 20 Dollar pro Monat kostet die RPX Plus und RPX Pro. Da muss halt anrufen.
Priceless,
ja. Und was du nicht hast bei RPX Plus, ist halt kein Attribute Exchange, also AX, das haben wir öfter schon genannt. Kein MySpace Data Availability, kein Engineering Implementation Support, was immer das ist. Hilfe wahrscheinlich. Custom White Blacklist OPs und kein SLA. Ja, und achso, und das Login-Widget wird bei Genrain gehostet, während es bei der Pro-Version dann eben auch auf deiner Seite wohl gehostet werden kann.
Ja, wir können da ja noch ein paar Informationen sammeln, die wir auf die Seite setzen. Aber ich würde gerne noch ein kleines Thema ansprechen, was wir vorhin schon ein bisschen diskutiert haben. Und zwar hat ja Thomas eben den Mehrwert der OpenID erwähnt. Also was man eben mit der OpenID alles machen kann, eben den User etwas präsentieren, vielleicht auch noch einen Livestream und dergleichen. Weil es da sehr gegensätzliche Ansätze gerade gibt. Auf der einen Seite sind eben diese eher klassischen Provider wie mein guter Name als erster Deutscher oder MyOpenID oder Vidoop, die klassische OpenID haben, also eine echte URL, über die ich auch noch Daten vermitteln kann. Und es gibt jetzt den eher neueren Ansatz der Directed Identity von zum Beispiel Yahoo oder Google, die eben von der klassischen OpenID weggehen, weil sie eher den pragmatischen Ansatz haben, der User soll sich keine ID merken, sondern soll möglichst irgendwie nur einen Knopf drücken und alles andere funktioniert automatisch. Oder eben sogar noch eine dritte Variante, das Ganze über E-Mail zu machen, worüber ich auch noch ein bisschen reden wollte. Einfach diese unterschiedlichen Mechanismus. Einmal, ich habe eine echte URL, wo ich schön Informationen transportieren kann, oder halt die neueren Ansätze, gar nichts mehr davon, aber dafür vielleicht etwas usabler, also etwas einfacher zu nutzen.
Also du meinst jetzt immer Yahoo.com eintippt uns und dergleichen, ne?
Gerne.
Ja, Sebastian? Was?
Ja, Sie sagen wollte, ich meine, ist es denn bei der Directed Identity wirklich klar, dass dadurch die Open-ID wirklich verschwindet? Ich denke, dass ich trotzdem immer noch eine URL benutzen kann, oder? Ich bin da nicht auf Gedeihen verderbt darauf angewiesen, dass alle Relying Parties dieses Directed Identity auch direkt implementieren, oder?
Also bei Google ist es meines Wissens so, dass ich wirklich nur diese eine URL habe, um mich anzumelden. Yahoo im Gegensatz fährt eben zweispurig. Die bieten sowohl als auch an.
Achso, okay. Bei Google ist es diese universelle URL, die im Prinzip immer bedeutet, dass ich auf die Seite von Google zurückkomme, wo ich dann definitiv Benutzername und Passwort eingeben muss.
Ja, aber das musst du ja überall, also du musst dich ja überall nochmal authentifizieren. Also es ist ja vom Prinzip her, also vom Ablauf her nichts anderes. Also ich muss meine OpenID angeben, ich muss mich authentifizieren, ich muss sagen, ja, ich will, dass der andere Service, ich will mich beim anderen Service anmelden und dann ist das Ganze fertig. Der Unterschied ist aber eben, dass ich bei dem einen meine eigene persönliche URL habe und bei dem anderen es eine URL für alle gibt.
Mhm. Ja.
Und jetzt würde mich persönlich interessieren, was eurer Meinung nach die bessere Variante ist. Also ich persönlich schätze natürlich eine echte OpenID, weil, wie Thomas schon erwähnt hat, man kann viel mehr Informationen auch transportieren. Aber es ist natürlich viel einfacher für einen Otto-Normalverbraucher, einfach nur irgendeinen Link zu klicken oder einfach nur yahoo.com einzugeben, anstatt irgendeine elendig lange OpenID sich zu merken.
Ja, ich glaube, so ein bisschen der Punkt ist, das kam ja eigentlich letzten Endes so ein bisschen aus einer User-Experience-Geschichte raus, oder? Dass man so gesagt hat, die Leute müssen sich nicht mehr diese URL merken, wir schicken sie einfach direkt zum Provider. Aber das Problem ist ja, was ich darin sehe, ist, dass das nicht wirklich skaliert. Weil die Skalierung bedeutet, dass ich dann für jeden Provider dort auch irgendwo einen Button haben muss. Ja? Weil wie willst du es uns anders abbilden? Und wenn es wieder darum geht, dass jeder da einen Button hat, dann sehe ich wieder die Gefahr, dass es da irgendwie eine sehr dominante Rolle halt von Google und Yahoo und Co. gibt, ne? Die dann ihren Button dahin bekommen, aber irgendwie noch der kleine OpenID-Provider um die Ecke, ne? Der kommt nicht noch auf die Buttonliste mit drauf.
Gut, aber
da finde ich das sehr problematisch.
Wenn ich nur Yahoo.com eingebe, brauche ich ja keinen Button. Ich kann es mir nur einfach merken. Da glaube ich aber auch nicht, dass es für jeden funktioniert, weil Yahoo kann ich mir merken, myopenid.com als normaler User wahrscheinlich nicht so.
Ja, aber da muss ich sagen, wenn ich eine URL von dem Provider eingebe, dann kann ich auch yahoo.com/pixels irgendwie eingeben. Also da muss man dann einfach nur einfache URLs bauen, oder?
Ja, klar. Also ich meine, es gibt natürlich schon beliebig komplizierte OpenID-URLs.
Ich glaube, das Ganze hat noch einen anderen Hintergrund. Ich finde eigentlich das duale Modell von Yahoo gar nicht so schlecht. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat es nämlich folgenden grundlegenden Gedanken. Ich kann sowohl meine reale URL nehmen, wenn ich mich identifizieren lassen will. Das heißt, ich geb der Seite, auf der ich mich einlogge, die Möglichkeit, Rückschlüsse zu ziehen über meine Person, weil es ein Profil gibt zu meiner Person. Wenn ich die Directed Identity nehme, erzeugt Yahoo on the fly im Prinzip eine Random Open ID.
Ich meine nicht, also ich meine, ja, das kam auf nicht. Der Liste auf, dass die sich dagegen entschieden haben, das so zu machen. Du kannst das schon aussuchen, was dann zurückkommt.
Also
bei Google ist es, glaube ich, anders.
Also bei Yahoo ist es definitiv so, dass am Schluss beim Consumer die gleiche OpenID drin steht, egal ob ich mich jetzt mit meiner echten ID angemeldet habe oder mit nur yahoo.com. Also wenn ich mit yahoo.com mich anmelde, komme ich auf die Yahoo-Seite und habe dann die Möglichkeit auszuwählen, welche an den Consumer geschickt wird. Und es ist in der Regel entweder meine Yahoo-ID, meine Flickr-ID oder meine Bloglog-ID. Aber ich bin auch darüber genau identifizierbar.
Aber ist nicht da schon wieder ein Problem? Weil wenn wir schon unsicher sind, wie soll Otto Normalverbraucher wissen, was eigentlich da passiert?
Ja. Also bei Yahoo ist es wirklich so, da kommt eine völlig unzuordnenbare URL raus. Bei Google ist es wirklich so, ja.
Ja, gut, dann bin ich da leider auf dem Stand der Mailingliste stehen geblieben, weil ursprünglich war das mal der Gedanke bei Directed Identity und ich hatte da auch mal mit jemand gesprochen, der an dem OpenID-Provider für Estland beteiligt war. Das ist ja sowieso ein sehr abgefahrenes Projekt, das ein Land...
Das ist auch eine geile Story, wo wir nochmal einen Podcast machen müssen eigentlich. Da hat auf der Web 2.0 Expo einen Vortrag gehalten, ne?
Ganz genau. Und hinterher hatte ich mich mit dem guten Mann unterhalten und der hat mir erklärt, dass man eben mit dieser Random Open ID, die da erzeugt wird über die Directed Identity, sehr schön anonym Dinge erledigen kann und Vater Staat tatsächlich nicht nachvollziehen kann, wer hier real für irgendetwas abgestimmt hat oder irgendwas mit dieser OpenID kommentiert hat oder ähnliches. Also das war im Prinzip zwar Authentifizierung, aber trotzdem anonym bleiben. Das war so der Grundgedanke dabei. Und das wird natürlich aufgelöst, wenn Yahoo das nicht so realisiert, sondern tatsächlich reale OpenIDs dann am Schluss rausgibt.
Und die Frage ist halt, wie weiß ich als Endbenutzer dann nachher, was der Provider denn eigentlich dann rausgibt? Ich meine, gut, bei Yahoo
das
dann
ist
kann
richtig.
Ich natürlich einstellen, aber es natürlich je nach Provider weiß ich dann vielleicht eben nicht, was der da in diesem Falle macht.
Ja, es gibt, das ist auch schon ganz lange natürlich auf den Mailinglisten immer wieder ein Thema. Es gibt keine klaren Best Practices oder sogar Standards, wie das User Interface oder überhaupt der ganze Ablauf in diesem OpenID-Authentifizierungsprozess gehandelt werden soll.
Aber ich glaube, da tut sich doch jetzt inzwischen zumindest mal was. Ich meine jetzt, wo mehr und mehr Leute...
Man hat es erkannt. Ja, man hat es erkannt und man merkt, dass da ein großes Problem ist und will das jetzt unbedingt beheben.
Was ich ganz spannend an der Geschichte fand, ist eben, dass mit der Veröffentlichung des Google-Providers wahnsinnig viele Stimmen laut wurden, von wegen Google würde den Standard missbrauchen, würde nach außen hin eine normale E-Mail-Authentifizierung nutzen und nur im Hintergrund OpenID vorgaukeln. Was ich in dem Zusammenhang mit einem Satz aus der Yahoo Usability-Studie recht spannend finde, weil Yahoo hat fest für sich definiert, dass es eben darum geht, die Anwendung zu promoten und nicht die Technologie. Also nicht herzugehen und zu sagen, wir verwenden OpenID oder mit irgendwelchen OpenID-Symbolen zu arbeiten, sondern die Anwendung in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, hier, du kannst dich per Single Sign-On anmelden und eben OpenID nur im Hintergrund genutzt wird.
Das finde ich ein schönes Thema. Aber man könnte noch mal ganz kurz sagen, dass die ganzen Gerüchte, die du gerade wiederholt hast, zum Google natürlich nicht stimmten. Ne? Weil du hast es gerade mal so wiederholt, wie sie alle rumerzählt haben, was natürlich falsch gewesen ist. Aber das würde mich auch mal interessieren, Thomas, so als Frage an dich, was würdest du denn denken? Ist es besser, ich sag mal, die Marke OpenID irgendwie zu vermarkten und den Leuten zu erklären, was eine OpenID ist, womit man ja Tatsache die Technologie vermarkten würde? Oder ist es besser, so wie der Hu das ja auch vorgeschlagen hat, ich sag mal, die Funktionalität, wie man sie auch immer dann nennen mag, wie zum Beispiel Single Sign-On zu vermarkten?
Das ist die Frage, wie Yahoo das wirklich meint. Wenn Yahoo damit meint, im Prinzip diesen Use Case Single Sign-On auf verschiedenen Seiten nur für seine Yahoo-User zu vermarkten, dann ist es natürlich legitim für Yahoo, aber es bringt der OpenID-Gemeinde an sich natürlich nicht so viel. Ich denke schon, dass dieses kleine OpenID-Logo, wenn das irgendwo auftaucht und hat sich bei mir eingebrannt, dann gibt mir das als User, wenn ich ein einziges Mal verstanden habe, um was es dabei geht, bei einer einzigen Seite, bei der ich mich eingeloggt habe, dann bringt mir das unheimlich viel und dann werde ich das immer wieder erkennen und werde darüber verstehen, wo die Vorteile liegen. Ja. Natürlich darf nicht OpenID in der Form vermarktet werden, dass man sagt, hier, wir haben eine super neue, tolle Technologie, die solltest du mal ausprobieren. Sondern auch OpenID muss natürlich mit seinen Vorteilen verkauft werden. Das ist klar. Aber jetzt nicht, dass Yahoo sagt, wir haben hier einen super Use Case für unsere User, ein neues Feature. Und das ist aber Yahoo-spezifisch. Wir vermarkten das und das OpenID-Logo ist uns egal dabei.
Also ich denke
ja,
auch.
Aber also, ja.
Also ich denke auch, wenn es jetzt alle, also es hilft ja nichts, wenn jeder sagt, wir benutzen irgendwas, aber nicht sagt was. Weil, also ich meine, das Ziel muss ja sein, dass sich OpenID durchsetzt oder zumindest eine Lösung durchsetzt. OpenID hat ja jetzt anscheinend die Nase vorn. Weil sonst bringt das ja alles nichts, wenn jeder wieder dann nachher was anderes macht und man auch nicht weiß, was sie machen.
Ja, das sonst wird es sich ja auch bei den Relying Parties nicht durchsetzen, sonst werden die auch keinen Sinn für sich darin sehen.
Ich vermisch das gerade. Es geht darum, dass ich gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass halt die Marke an sich, der Name an sich, OpenID problematisch ist. Und die Frage ist wirklich, sollte man das für die vermarkten? Weil es gibt genug Kommentare, die ich schon irgendwo gelesen habe, wo Leute zum Beispiel sagen, es geht hier um Sicherheit, es geht um meine Identität, warum ist denn das offen? Ne? Das klingt auch bei vielen Leuten unsicher. Chris Messina hat in dem gleichen Diskussion mal argumentiert, ja, aber eigentlich müssten doch die Leute aufgrund von Open Source mittlerweile gelernt haben, dass Open Source was Gutes ist und deshalb auch OpenID letzten Endes was Gutes ist.
Alles, was mit Open ist, ist dann gut.
Ja, das ist ja auch so eine problematische Geschichte. Und ich finde es eigentlich scheiße zu sagen, ich vermarkte etwas so, wie wir die den Standard benannt haben. Also das würde ja bedeuten, dass man immer diese Standardnamen vermarktet. Ich würde mir momentan, also ich bin auch noch unentschlossen, aber denken, dass es falsch ist, etwas bei dem Namen zu vermarkten, so wie der Standard heißt. Letzten Endes kaufen ja auch zum Beispiel Leute nicht Open Source, sondern sie kaufen Star Office. Oder was weiß ich, irgendwelche komischen anderen Softwareprodukte, die Open Source sind. Aber die Leute tun das ja, um dieses Produkt irgendwie zu nutzen und zu kaufen, ohne sich jetzt wahnsinnig viel Gedanken darüber zu machen, dass es Open Source ist. Und ich denke, vielleicht muss man irgendwas halt dazwischen finden, was das ein bisschen massentauglicher macht und dass es nicht mehr so technisch OpenID heißt.
Bei der Namensgebung gebe ich dir da natürlich schon recht, wenn man jetzt mal vergleicht mit Microsoft, die da mit Sicherheit fähige Agenturen damit beschäftigt hatten, Namen zu finden für ihre neue Technologie, die sich dann letzten Endes als Information Card präsentiert hat und visuell wie eine Kreditkarte aussieht, ja, das ist natürlich aus dem Real Life so übertragen, dass man sagt, Credit Card, Information Card, das verstehe ich als User, ja, hier gebe ich meine Informationen ab. Ist schon geschickter gelöst als OpenID, das muss man mal zugeben.
Naja, aber also ich finde, also unabhängig von dem Namen OpenID, ich meine, Google hat ja auch den Namen erwähnt. Also ich finde, es geht gar nicht so sehr darum, ob es jetzt der falsche Name ist oder nicht, sondern ich finde eben spannend, dass man eben nicht einfach nur hergeht und sagt, wir machen hier OpenID, sondern es geht, Google geht's um einen Single Sign-On. Und warum sollte Google nicht einfach sagen, hier ist die Google-Anmeldung und Sie haben ja angekündigt, sie machen OpenID. Also es ist ja nicht so, dass sie es komplett verschwiegen haben, aber sie haben halt in ihren Use Cases definiert, es geht für uns besser, wenn Leute unser Google-Logo sehen, wir irgendwo draufklicken und man sich anmelden kann, ohne dass man OpenIDs braucht. Es ist der gleiche Anmeldezyklus, den man normal bei Google auch macht. Aber wir verwenden jetzt OpenID, also es ist ein offener Standard. Es können sich zig Leute, es können sich normale Seiten anbinden, problemlos. Ich finde eben den Schritt nicht falsch, den Google gemacht hat, und finde es eher schade, dass es so viele Aufschreie aus der Community gibt, weil Google und Yahoo eine der ersten großen Firmen waren, die sich wirklich Gedanken um sowas gemacht haben. Und ich finde, es muss nicht überall immer zwingend Yahoo, OpenID dabei stehen, und es muss nicht überall zwingend eben die OpenID als URL verwendet werden, um eine gute OpenID-Implementierung gemacht zu haben.
Ja, aber wenn du, sagen wir mal, wenn du dich bei Google einmeldest, okay. Aber wenn du dich jetzt auf einem anderen Service mit deiner Google OpenID einloggen willst, dann müsste da ja auch Google stehen, weil sonst weiß ich nicht, was du da eingibst. Weil du weißt ja nicht, dass du eine OpenID dort hast. Und ich meine, dann ist das Ganze nicht skalierbar, wenn ich jetzt irgendwie nachher 20 Buttons da haben will. Ich meine, den Punkt hatten wir ja vorhin. Genau. Weil du eben nicht weißt, was du da jetzt eingeben musst, dann weiß ich, bringt das Ganze ja wieder nichts.
Okay, das ist aber ein erstes Manko, denke ich, in der ersten Version, die Google gebracht hat. Also ich denke, dass über lang oder kurz, oder über kurz oder lang, andersrum, Google auch Google.com als Directed Identity verwenden werden muss.
Ja gut,
also aber dann nehmen wir halt Yahoo als Bestlösung.
Ja gut, aber trotzdem, das ist es ja nicht. Ich meine, ich muss ja wissen, was ich eingebe. Ich muss ja wissen, da muss ich jetzt meine OpenID eingeben oder wie immer das dann heißt. Meine Google-ID oder was auch immer, wie sie dann heißt. Also ich meine, der Name muss da irgendwie mit verknüpft werden, damit ich, egal wo ich bin, weiß, ich gebe da meine OpenID ein. Es sei denn, wir brauchen vielleicht einen neuen Namen für OpenID, aber das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig, das jetzt umzubranden.
Ja, das glaube ich übrigens auch.
Vor allem, ich meine, also das soll ja auch nicht Google-ID heißen, also das.
Ja, ich muss sagen, ich war auch etwas irritiert. Ich hatte diesen Artikel der OpenID bei Google auch zunächst nur flüchtig überflogen. Und das Erste, was ich gemacht habe, bevor ich den zu Ende gelesen hatte, ich habe mich bei Google eingeloggt und habe auf meiner persönlichen Profilseite, die es ja seit kurzem gibt, ist ja auch noch nicht so lange, nachgeschaut, kann ich da jetzt meine OpenID anlegen oder wo sehe ich, was ich für eine habe? Haben die mir einfach eine gegeben? Aber da war ja nichts.
Also, ja, auch gemacht.
Auch ich war da zuerst irritiert. Ja. Das ist schon etwas schwierig, wenn dann nicht mit gleichen Methoden gearbeitet wird über verschiedene OpenID-Provider hinweg.
Ja, es muss schon einen gemeinsamen Begriff geben, der, wo ich weiß, hier logge ich mich mit diesem Dings ein. Sonst sind wir nur verwirrt nachher. Und ich
bin ja, aber da finde ich jetzt zum Beispiel usability-technisch den ID-Selector gar nicht schlecht. Also ich meine, der bietet mir die Möglichkeit, das Ganze auszuwählen und bei Google muss ich dann eben einfach nichts mehr hinzufügen. Also es ist halt einfach nur google.com oder einfach nur yahoo.com.
Ja, das wäre ja okay, wenn ich weiß, dass es meine OpenID oder zumindest das, was ich da eingeben muss. Wenn da steht, gib hier deine OpenID an, weiß ich, aha, gebe ich yahoo.com ein.
Ja, aber die Frage ist generell, muss ich kommunizieren, dass gib hier deine OpenID URL ein oder langt es, wenn ich sage, gib deine OpenID URL an oder gib Google an? Also ich meine, man muss ja immer sehen, dass Google oder Yahoo das sicherlich demnächst auch für eigene Services anbietet.
Ja gut, aber man muss ja alle Services listen, die eventuell das so anbieten können. Wenn die alle ihren eigenen Namen haben, wird es schwierig halt.
Naja, die Frage wäre dann eben generell, ob es nicht mehr Sinn macht, einfach die normale URL zu nehmen. Also generell bei jedem OpenID-Provider auf Directed Identity umzusteigen. Also nicht mehr eine einzige OpenID, sondern wirklich komplett umzustellen.
Ja gut, also ich würde fast sagen, es müsste halt eigentlich mehr genannt werden auf den Seiten, das ist deine OpenID bei allen Providern. Damit jeder weiß, genau an prominenter Stelle, hier, das muss ich, wenn ich mich damit einloggen will, mit dem Account, muss ich das eingeben. Dann weiß ich, wenn irgendwo ein OpenID-Login-Feld ist, genau, was ich eingeben muss. Wenn ich das erst suchen muss oder erraten muss, wie bei AOL oder was auch immer, obwohl, da weiß ich nicht, ob das irgendwo steht, nutze ich nicht. Aber dann wird es halt natürlich schwierig. Da muss ich natürlich schon irgendwie ein Geek sein, mehr oder weniger, um zu wissen, wo ich das finde.
Lass uns noch einen ganz kurzen Schwenk machen. Christian hat dir gerade schon 60 Minuten signalisiert. Lass uns mal kurz auf das Thema E-Mail eingehen, was ja jetzt, glaube ich, auch bei diesem Internet Identity Workshop bestimmt diskutiert worden ist. Es gibt ja viele Fürsprecher für E-Mail, die sagen, lass die Leute doch einfach ihre E-Mail-Adresse als OpenID benutzen. Und es gibt Leute, die sind dagegen. Weiß jemand von euch, und ich hoffe, einer von euch weiß es, weil ich weiß es nicht, was sind denn die Argumente gegen E-Mail-Adressen als OpenID zu verwenden?
Ja, das Größte ist ja das, was wir gerade diskutiert haben. Man würde nochmal eine dritte Variante einführen. Das heißt, man würde über das Feld drüber schreiben müssen, gib hier dein Google, Yahoo oder sonstigen Account an, deine OpenID oder deine E-Mail-Adresse.
Ja, dann ist die Verwirrung komplett.
Ja gut, man könnte sich auch noch einigen, dass man nur noch E-Mail-Adressen zulässt.
Man könnte E-Mail-Adressen als neuen Namen für OpenID benutzen.
Ja, das ist aber eben dieser springende Punkt, der so viel Verwirrung stiftet. Es gibt so viele Variationen und ich finde keine der Variationen wirklich schlecht. Also ich.
Ja, aber guck mal, von dem, was wir gerade geredet haben, wäre E-Mail-Adresse am besten, weil da musst du keinen Leuten nicht mehr irgendwie 1000 Logos zeigen, die Leute müssen nichts mehr wissen. Deine E-Mail-Adresse kennt jeder. Da musst du einfach nur sagen, log dich mit deiner E-Mail-Adresse ein oder mit deinem Benutzername, Passwort. Dann fällt diese ganze Scheiß mit ID-Selector hier und da und alles weg.
Ja,
weil die E-Mail-Adresse kennt jeder.
Wenn deine E-Mail-Adresse natürlich OpenID unterstützt, könnte ja doch sein, dass es eine ist, die es dann nicht tut und dann stehst du da.
Naja, aber da gibt es ja diesen Mapper, also von daher, also es gibt eben schon die Möglichkeit, jede E-Mail-Adresse zur OpenID zu machen, auf alle Fälle.
Ja gut, aber dann musst du aber selbst irgendwas machen, oder? Du musst doch selbst aufsetzen, oder? Der kann das ja wohl nicht erraten.
Also der Ideal-Workflow, soll ich kurz mal was drüber erzählen, wie der bisherige Standard gedacht ist?
Ja, gerne.
Also der bisherige Standard ist eben so, dass man sich gedacht hat, die einfachste Variante, E-Mails zu OpenIDs zu machen, ist doch einfach, also bei dem OpenID-Standard zu bleiben, also URLs zu verwenden. Das heißt, die E-Mail-Adresse wird einfach an eine URL mit hinten dran gehängt. Der Workflow ist so, dass zuerst geguckt wird, welche Domain ist es. Also wenn ich mich versuche, mit pfefferle@gmx.com anzumelden, dann wird auf gmx.com nachgeguckt, ob ein entsprechendes XRDS-File ist, also ein Auto-Discovery. Wenn eine da ist, geht der normale OpenID-Login-Mechanismus los. Also ich kann mich normal authentifizieren, melde mich dort an und dem Consumer wird eine OpenID danach eben übermittelt. Also praktisch auch ein Directed Identity. Es kommt letztendlich was anderes zurück, wie das, mit dem ich mich angemeldet habe. Oder falls mein E-Mail-Provider, also GMX, das Ganze nicht unterstützt, ist eben der Workflow so, dass es einen Service gibt, der eben meine E-Mail-Adresse einfach hinten an der URL mit dranhängt und somit eine valide OpenID draus macht und ich mich dann damit auch wieder anmelden kann. Also letztendlich wird trotz allem immer noch mit URLs gearbeitet. Die der Vorteil ist halt, es ist mit dem aktuellen Standard möglich.
Ja. Ich glaube, man muss vielleicht einfach mal historisch nochmal einen Schritt zurückgehen, um diesen harten Fight um das Thema URL, ja oder nein, zu verstehen. Weil ursprünglich ist OpenID mal aus der Blogger-Szene entstanden. Und Blogger sind unheimlich stolz auf ihre URL, weil das ist die Adresse, unter der sie ihre Meinung veröffentlichen und das zum Besten geben, was sie zu sagen haben. Und für einen Blogger ist es unheimlich wichtig und er ist unheimlich stolz auf seine URL. Und jetzt machen wir gerade einen Schritt in den Massenmarkt. Und wie wir alle wissen, die meisten Leute sind nun mal keine Blogger. Die sind einfach nur Konsumenten von irgendwelchen Services und werden es wahrscheinlich aber auch nie sein, um dagegen zu reden. Werden wahrscheinlich nie bloggen. Aber obwohl ich ein großer Verfechter dieser Idee der Identitäts-URL, um es mal so zu nennen, bin und obwohl ich denke, dass man da unheimlich viel damit machen kann, denke ich trotzdem, dass man nur für das Thema Login vielleicht die Leute nicht unbedingt dazu zwingen muss, eine URL zu benutzen. Da kann man sie durchaus ihre E-Mail-Adresse benutzen lassen. Sie werden trotzdem bei ihrem Dienst, bei dem sie, den sie benutzen, ob das ein Facebook ist oder ein Xing oder was auch immer, haben sie eine definierte URL und haben dort ein Profil und vielleicht auch einen Blog und haben dort ein Profil. Das sind dann zwei Welten, die nebeneinander leben. Single Sign-On und Identität. Dann ist es eben wieder getrennt.
Also ich denke auch, wenn OpenID zum Massenprodukt werden will und sich wirklich jeder, jeder davon profitieren soll, dann muss man entweder den Schritt gehen, den Yahoo oder Google jetzt gerade gehen und wirklich nur gebrandete Logins machen über Directed Identity, indem man sagt, hier melde dich mit Google an, oder man geht eben den Schritt zu sagen, hier melde dich mit deiner E-Mail-Adresse an, wie du es bisher gewohnt bist. Das ist zwar technisch definitiv ein Rückschritt, weil sicherlich jeder von uns hier im Podcast seine URL schätzt und auch weiß, was für einen Mehrwert sie bietet und auch im semantischen Webgedanke praktisch alles auf URIs aufbaut. Aber es ist halt eben nicht massentauglich.
Also ich meine, man wäre ja auch normalerweise auf irgendwelchen Social Networks, wenn man es denn, also wenn man es braucht, ist es wahrscheinlich bei irgendeinem Social Network und dann hätte man zumindest irgendeins, was man wahrscheinlich immer nutzt, was man dann eintragen könnte. Wenn es nicht Yahoo oder
Google ist. Nochmal ein kurz anderer Gedanke. Ich meine, wenn die E-Mail-Adresse für diesen OpenID-Vorgang sowieso letzten Endes wieder auf eine URL gemappt wird, dann könnte man ja eigentlich dahin kommen, dass ich ja auch die E-Mail-Adresse einfach oben in den Browser eintrage ins Adressfeld und auf eine Webseite komme, wo meine Identität hintersteckt, oder?
Naja, also das ist eben der Umweg. Also ich habe vielleicht vorhin das bisschen falsch ausgedrückt. Also das Mapping findet dann statt, wenn dein E-Mail-Provider kein OpenID unterstützt. Wenn dein E-Mail-Provider OpenID unterstützt, dann wird es nicht gemappt. Also dann findet die Authentifizierung, wie ich vorhin erklärt habe, über die Domain statt und du authentifizierst dich normal und dein Provider bekommt eben eine valide OpenID zurück.
Man kann es auch andersrum noch aufziehen, also diesen Gedanken um E-Mail und Single Sign-On. Wenn man sich Facebook Connect anschaut, da kann man eigentlich sagen, Facebook hat es von Anfang an massentauglich gemacht. Im Prinzip ist Facebook Connect nicht viel anders aufgezogen als ein OpenID-Login. Aber die belassen es einfach bei dem üblichen Login, das der User gewohnt ist mit seiner E-Mail-Adresse und seinem Passwort. Nur, dass er sich damit jetzt plötzlich auch auf fremden Seiten authentifizieren kann.
Aber das läuft doch ja, nur so ein Pop-up oder so ein Layout oder sowas, oder?
Ja, das sind ja.
Ist das
im Prinzip Skripte, die Seiten integrieren können in ihren Service. Das sind also nicht nur Container, die dort irgendwo losgelöst auf der Seite sind, sondern die sind schon wirklich integrierbar mit dem kompletten Service und als Anbieter von so einem Service bekommst du dann auch Daten von Facebook über diesen User.
Aber das Problem ist ja, dass Google ja genau das mit OpenID probiert, eben den Google-Button irgendwo hinzusetzen und praktisch im Prinzip genauso zu agieren wie Facebook. Aber da kommen wir eben wieder in das vorhin genannte Skalierungsproblem. Also je mehr ich von diesen Diensten per One-Click oder per Branding unterstützen will, desto mehr Buttons muss ich auf meiner Login-Seite platzieren.
An sich müsste es ein OpenID-Button sein und dann müsste ich halt wissen, was das ist und müsste wissen, wie meine OpenID lautet.
Wie gesagt, es
kommt halt auf die Verbreitung einfach an, würde ich sagen. Also ich denke schon, dass man den Leuten erklären kann, was das ist, wenn es halt nur öfter auftaucht. E-Mail haben sie auch irgendwann verstanden.
Wie Tim O'Reilly letztes Jahr schon gesagt hat, it's a jungle out there. Also das ist Verdrängungswettbewerb auch. Und ich denke, dass nicht jeder dieser Dienste sich 100% nach dem richten wird, was die OpenID-Community zu sagen hat oder sich wünschen würde.
Klar.
Die versuchen, ihre Freunde da abzustecken.
Klar, das ist ja generell bei Data Portability, haben wir es ja auch gesehen, wie dann alle plötzlich sehr schnell waren mit irgendwelchen Ankündigungen, die das angeblich alle toll machen, die dann aber alle irgendwie ihre Nachteile haben. Aber es ist natürlich schon ein harter Wettbewerb da in dem Bereich.
Ja.
Aber ich wollte noch mal fragen zum Facebook Connect. Sagen wir mal, wenn man das mit OpenID so machen würde, dann hätte man doch sicher wieder ein Phishing-Problem, oder? Wenn ich da einen Layer einfach drüber lege, sehe ich ja wieder nicht, wo er hingeht.
Naja, aber dadurch, dass ich ja beides anbiete, also ich biete das Login-Feld an, genauso wie die Seite, wo letztendlich weiter verbunden wird, ist ja eigentlich, findet ja kein wirklicher Redirect statt. Also es bleibt ja da drin.
Aber ja, ich hatte Facebook Connect mal ausprobiert und da habe ich halt einen Layer und ich meine, den könnte mir die Seite auch irgendwie so vorsetzen.
Ich habe irgendwie vor ein paar Tagen Facebook Connect auf mybarackobama.com Tatsache nutzen können. Irgendwie scheint das da installiert worden zu sein. Und da war es kein Layer, sondern ein neues Fenster, was halt so verkleinert als Pop-up geöffnet worden ist. So, da hätte man wiederum die Chance gehabt zu sehen, welche URL das ist. Aber da hast du recht, letzten Endes ist das schon wieder ein Phishing-Problem, wenn das mit Layern gemacht wird und komplett
der mal sehen,
Endnutzer das nicht nachvollziehen hat. Kann.
Ja, aber also generell sollten wir, glaube ich, die Diskussion jetzt nicht noch auf Phishing führen, sonst sprengen wir den Zeitrahmen noch vollends.
Nein, platt voll.
Das ist, denke ich, auch mal noch eine Geschichte, die wir irgendwann später noch machen könnten. Also wir hatten auch im Wiki noch so Geschichten wie Sammel oder wir haben vorhin noch die Identity Card angesprochen. Und es gibt noch eine ganze Reihe weiterer ID-Mechanismen, dass das sicherlich nochmal eine Folge wert wäre.
Das ist fast einen eigenen Podcast wert, war.
Meine ich ja. Achso, eine komplette Reihe. Ja, wir können ja so ein Spin-off machen.
Ja, bleiben wir erstmal hierbei.
ja, ich denke, da sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir doch getrost aufhören könnten, oder?
Ja.
Ja. Ich kann euch die Möglichkeit geben, dass gerade noch ein Gast kurz Hallo sagt, den wir schon erwähnt haben jetzt in der Sendung.
Ah, schau her, Stefan ist
komm mal
da.
Kurz rüber. Sag mal Hallo zu dir, Jungs.
Hallo?
Hallo.
Hallo, Stefan.
Die lachen sich kaputt. Die kennen mich.
Wir haben viel von
dir. Du, hier Sebastian, wir haben...
Pixel-Sebi.
Richtig. Ja, du, ich habe am Anfang von deinem Experiment erzählt, mit dem impliziten Livestreaming. Mir fiel aber nicht mehr die URL ein. Sagst du doch nochmal kurz.
Ja, natürlich. Das ist urbansync.wordpress.com.
Genau. Sehr gut. Haben wir das auch noch zum Ende geklärt.
urbansync.wordpress.com.
Genau. Ja. Mit der Radiostimme kommt das viel besser.
Und du hast aber auch eine gute Radiostimme.
Ja.
So, dann nächste Woche wieder Berlin, ne?
Ja, sicher.
Okay, dann wissen das jetzt auch alle. Und die kommen dann hoffentlich auch alle.
So, und ihr wollt wieder Thomas.
Ja, dass wir uns schön von ihm verabschieden können.
Genau.
Genau.
Also, bis die Tage,
tschüss.
Ja?
Ja?
Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war noch eine kleine Live-Einblendung.
Ja.
Ja. So, Thomas, dann mach mal am Schluss nochmal einen kleinen Aufruf, dass dich vielleicht jemand bei Spread Open ID noch ein bisschen unterstützt oder falls du sonst noch irgendwo Hilfe brauchst.
Ja, das wäre absolut toll. Also wir suchen jetzt schon seit längerem einen Autor, der uns unterstützt bei spreadopenid.org. Grundvoraussetzung wäre natürlich, dass er sich mit OpenID etwas auskennt, dass er etwas die aktuellen Entwicklungen verfolgt und vor allen Dingen die Providerliste up-to-date hält. Das ist ja das wichtigste Feature eigentlich der Seite, dass man sich dort ein Bild über die Qualitätsmerkmale der verschiedenen Provider verschaffen kann. Und dafür wäre natürlich auch ein bisschen Englisch nötig, das ist klar, weil wir wollen schon eine internationale Seite machen und da ist Englisch einfach nur mal die Sprache. Also wir freuen uns über alle, die mitmachen wollen. Wir hatten schon ein paar wenige Kandidaten, die dann aber alle letzten Endes zurückgeschreckt sind, als sie gemerkt haben, dass es doch ein bisschen Arbeit ist.
Oh.
Also unter spreadopenid.org.
Genau, gibt es eine E-Mail-Adresse und dort ist es direkt im Moment auch noch auf der Frontpage drauf, dieser Artikel, dieser Aufruf.
Genau, dann verlinken wir das Ganze nochmal. Und noch eine zweite Geschichte, die ganz spannend ist. Der Thomas ist nämlich für eine ganz andere Geschichte noch viel weltbekannter. Und zwar ist es livestream.ms.
Ja, und, richtig.
Ist praktisch ausgewiesener Livestream-Fachmann, wo wir ihn sicherlich auch nochmal für eine Folge einladen müssen, sozusagen.
Das muss da nochmal. Mach ich gerne, ja. Mhm.
Und sonst freue ich mich, dass du Zeit hattest und dabei warst.
Da freuen wir uns alle drüber.
Wir werden natürlich alle Sachen wieder im Wiki verlinken. Und auch nochmal Danke an meinen Mitstreiter.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen hattet. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, uns auch.
Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend.
Einen wunderschönen.
Danke.
Ja, danke. Tschüss.
Ciao. Tschüss. Ciao.